Also perspektivisch kann man schon sagen, das Herkunftsland Russland in Sachen Phosphor ist eine unsichere Bank. Und heute mehr als gestern sind wir eigentlich mehr oder weniger genötigt, Alternativrouten aufzutun.
Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blau-grüne Welt. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Behr mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie-, Umwelt- und Klimapolitik. Viel Vergnügen!
Phosphor ist ein Kernbestandteil nicht nur von Düngemitteln. Experten gehen davon aus, dass in etwa 20 Jahren der Phosphatdünger schon knapp werden könnte. Für die Landwirtschaft natürlich ein Schreckensszenario. Nicht nur deswegen hat die Bundesregierung mit einer neuen Verordnung, der Klärschlammverordnung, vor einigen Jahren bereits vorgeschrieben, dass man in Klärschlamm den Phosphor rausholen muss. Phosphorrückgewinnung nennen wir das. Darauf hat Gelsenwasser gesetzt und sich im Herbst 2020 mit Easy Mining eine exklusive Partnerschaft begeben, um die nötigen Kapazitäten hier zu schaffen. Ich spreche heute mit Christian Kabbe, dem Geschäftsführer von Easy Mining hier in Deutschland. Wir wollen über die Fragen sprechen, wie die Lage im Moment ist. Passiert hier genug zu dem Thema oder wird die Zeit so langsam knapp bis zur Regelung? Und was ist zu tun, damit ab 2029 nun der Phosphor, den wir so dringend brauchen, zur Verfügung steht? Lieber Herr Kabbe, ich freue mich sehr, dass Sie heute bei mir sind.
Ja, ich danke für die Einladung und freue mich auch auf das Gespräch.
Lieber Herr Kabbe, vielleicht stellen Sie sich unseren Zuhörenden mal kurz vor, vielleicht schon auch mit Blick auf die Frage, was Sie an dem Thema oder an Ihrem Job besonders mögen.
Ja, ich habe im Prinzip schon Ende der 80er in der Berufsausbildung mit dem Wasserthema beziehungsweise auch speziell mit dem Klärschlamm zu tun gehabt. Und in den 80ern war ja mehr oder weniger die Wasserwirtschaft so der Bereich, der im Prinzip Umweltschutz umgesetzt und gelebt hat. Und ja, letztendlich hat mich das dann auch in die Richtung Chemie getrieben, um dann eben auch in der beruflichen Laufbahn weitergehender und tiefgründiger in den ganzen Bereich Umweltschutz einsteigen zu können. Ist ja nicht nur Technologie allein, sondern eben auch ein breiter aufgestelltes Fachgebiet. Und ja, seit 2008 bin ich mehr oder weniger mit dem Thema Phosphorrückgewinnung oder breiter gefasst Ressourcenrückgewinnung aus Abfallströmen aktiv. Damals angefangen am Umweltbundesamt in Berlin. Damals ging es gerade so los, die erste Phosphorstrategie für Deutschland im Wasserbereich auf Papier zu fassen und das erste Ressourceneffizienzprogramm für das Land zu schreiben. Und ja, seitdem hat mich das Thema auch nicht mehr losgelassen und bin über die Bereiche Verwaltung, Forschung, jetzt eben auch in den Bereich wirtschaftliche Umsetzung gekommen. Also habe auch mehrere Stationen bzw. Perspektiven in dem Themenbereich durchlebt.
Okay. Dieses ganze, also das Thema Phosphor, jetzt haben Sie ja gesagt, Sie haben auch einen chemischen Hintergrund. Wir haben sicherlich einige Zuhörende, die das teilen, die da Experten sind, aber viele andere, wie ich auch, sicherlich nicht. Phosphor, wofür brauchen wir den? Warum ist er so wichtig?
Also man kann es klar mit den Worten von Isaac Asimov, einem der Genies des letzten Jahrhunderts, ausdrücken: ohne Phosphor kein Leben. Auf den Menschen oder durchschnittlichen Menschen gerechnet kann man sagen, wir bestehen zu 700 Gramm aus Phosphor, hauptsächlich in den Knochen, in den Zähnen. Der Phosphor wird auch für den Energiehaushalt des Körpers benötigt. Also viele erinnern sich vielleicht noch an den Biounterricht in der Schule, ADP, ATP. Und auch in den DNA als einen Baustein sozusagen.
Ja, das heißt natürlicher, also ein Stoff, der in der Umwelt da ist. Jetzt ist aber doch zunehmend so die Sichtweise auf Phosphor, es ist ein Wirtschaftsstoff. Also ein Stoff, der nicht nur was wert ist, sondern der auch umkämpft ist, glaube ich, in der Welt. Ne?
Genau, also Phosphor kennen vielleicht einige, wird hauptsächlich in Düngemitteln eingesetzt. Das ist einer der sogenannten Makronährstoffe. Und das Einzigartige am Phosphor ist, dass man ihn nicht herstellen kann, zum Beispiel aus anderen Elementen über chemische Reaktionen. und die Verteilung in der Erdkruste. Auch wenn der Anteil von 0,1% oder Massenprozent in der Erdkruste viel erscheinen mag, ist doch die Verteilung relativ heterogen. Also es gibt sogenannte Hotspot-Regionen auf der Erde, zum Beispiel Finnland, Halbinsel Kola, Westafrika, so um die prominentesten zu nennen. Deutschland verfügt über keine Lagerstätten. Das heißt, allen Phosphor, den wir hier im Land brauchen und umsetzen, müssen wir von anderen, aus anderen Regionen importieren.
Mhm. Wo kriegen wir den her hier in Deutschland?
In Deutschland, wenn man sich die statistischen Zahlen gerade im Düngemittelbereich anguckt, also auch dem größten Anwendungsfeld, gibt es Zahlen von vor 2022, also bevor die Ukraine überfallen wurde, kamen 50% der Düngemittelphosphate aus Russland. Das nochmal so mit einem Ausrufezeichen versehen. Mittlerweile ein gewisser Wackelkandidat, was die wirtschaftlichen Beziehungen angeht. Dann kam.
Beziehen wir noch? Also da die Zwischenfrage, beziehen wir aktuell jetzt noch? Wir haben ja beim Gas das Riesenthema, haben wir hier auch in Glasklar schon mal thematisiert. Faktisch. Also wir dürfen eigentlich politisch nicht mehr beziehen. Es gibt doch noch ein paar Prozent, die übers Eck dann doch wieder auf Russland kommen. Wie ist das beim Phosphor?
Wissen Sie das? Beim Phosphor läuft es relativ ähnlich wie jetzt auch zum Öl oder Gas. Es gibt natürlich dann Umwege über Drittländer bzw. Handelsrouten. Und jedenfalls EU-seitig sind auch Düngemittel gar nicht sanktioniert. Mhm. Es gibt natürlich dann die Vereinbarung, Unternehmen dürfen jetzt nicht mit russischen Unternehmen kooperieren etc. Also perspektivisch kann man schon sagen, das Herkunftsland Russland in Sachen Phosphor ist eine unsichere Bank. Mhm. Und heute mehr als gestern sind wir eigentlich mehr oder weniger genötigt, Alternativrouten aufzutun. Man kann jetzt natürlich, ich sage immer, im globalen Supermarkt versuchen einzukaufen. Das Problem dabei ist, da sind wir halt im Wettbewerb mit dem Rest der Welt. Bevölkerungswachstum ist sozusagen auch mehr oder weniger ungebremst. Das heißt, der Wettbewerb um diese limitiert verfügbare Ressource, wobei die Verfügbarkeit jetzt nicht unbedingt physisch sein muss, sondern eher ökonomisch, also preislich. Mhm. Deutschland kann da sicher im Bieterwettbewerb eine Weile mithalten. Allerdings hat alles irgendwann ein Ende preislich. Und wenn wir es uns gleichzeitig leisten, zum Beispiel Phosphor in der Abwasserbehandlung in den Klärschlamm zu transferieren und ihn dann sozusagen im Zement auf Nimmerwiedersehen verschwinden zu lassen, erscheint das jetzt nicht unbedingt zukunftssicher. Mhm. Um jetzt sozusagen schon auf die Rückgewinnung rüber zu springen, wenn man sich verschiedene Abfallströme im, ich sag mal, anthropogenen Wirtschaftskreislauf anguckt, dann ist Klärschlamm gleich nach der Gülle im Prinzip der zweitgrößte Massenstrom in Sachen Phosphor. Mhm. Und das heißt, die Rückgewinnung des Phosphors aus diesem Massenstrom ist im Prinzip das Gebot der Stunde, um langfristig Ernährungssicherheit garantieren zu können, aber eben auch sozusagen keine Ressourcen länger zu verschwenden.
Es ist ja, wenn man mal, lassen Sie mal kurz einen Schritt zurückgehen zu der Frage des Imports. Das ist ja bei anderen Gütern nun mal eine große deutsche Diskussion, nicht nur beim Gas, sondern auch bei Öl und bei anderen Wertstoffen. Deutschland hat nun mal relativ wenig Wertstoffe, was so die, sagen wir mal, die klassischen Wertstoffe betrifft zumindest. Jetzt gibt es ja noch andere Lieferanten, glaube ich, von Phosphor. Das Ganze hat aber, also ist, ich glaube, Marokko ist ein Land, was so genannt worden ist.
Genau.
Beides hat ja einerseits die wirtschaftliche Komponente, die Sie genannt haben. Klar, alles ist endlich, aber am Ende macht man sich ja ein Stück weit erpressbar auch, also eine sicherheitspolitische Komponente. Und die Frage der Nachhaltigkeit wird, glaube ich, auch diskutiert, was Marokko zumindest betraf. Zumindest habe ich da letztens, ohne jetzt Experte zu sein, was darüber gehört, dass man doch die Schürfbedingungen dort zum Teil sehr hinterfragen kann. Gibt es da noch Themen, also Gründe dafür zu sagen, wir stellen uns vielleicht breiter auf, was Phosphor betrifft?
Perspektivisch wird Marokko mit dem annektierten Gebiet Westsahara der größte, nennen wir es mal, Produzent an Phosphatprodukten global werden. Also die erkundeten Lagerstätten, die unter gegebenen Bedingungen wirtschaftlich ausbeutbar sind, liegen auf diesem Territorium.
Mhm. Wobei die Westsahara ja sehr umstritten ist. Ne?
Das genau,
ist so, dass die Region, die eigentlich nicht, also die Marokko ganz gerne für sich anerkennt, die aber im Grunde umstritten ist. Ne?
Ja, im Prinzip hat Marokko das völkerrechtswidrig in den 70er Jahren annektiert. Ja. Und der Status ist, soweit ich jetzt weiß, auch mehr oder weniger nicht anerkannt. Also letztendlich haben wir da eine ähnliche Situation wie mit der Krim, nur eben schon seit den 70ern. Und was allerdings eben auch einen globalen Einfluss hat, da eben dort die größten erkundeten Vorkommen an Phosphaterzen schlummern. So, dann gibt es natürlich auch nochmal so ein Thema Schadstoffproblematik. Gerade sedimentäre Phosphatvorkommen sind in den Schlagzeilen hier und da immer wieder mit erhöhten Cadmiumwerten aufgefallen, sprich einem hochtoxischen Schwermetall, ja, was man jetzt auch nicht unbedingt im Nährstoffkreislauf haben will. Es wird auch von qualitativer Degradation, also immer schlechteren Qualitäten gesprochen. Was letztendlich auch bedeutet, dass ich die Aufbereitung der Phosphate immer aufwendiger betreiben muss, also immer mehr Schadstoffe ausschleusen muss, um dann eben ein sicheres Nährstoffsubstrat zu bekommen, was ich dann in den Nährstoffkreislauf für Mensch und Tier geben kann. Und dann kommt man ganz schnell zu der Frage, ja, warum mache ich das nicht mit den heimischen Sekundärressourcen, wie zum Beispiel dem Phosphor im Klärschlamm? Und das war auch einer der Beweggründe, warum die Bundesregierung damals im Jahr 2013 im Koalitionsvertrag verankert hat, dass die Klärschlammausbringung, wie sie traditionell erfolgte, sprich der Klärschlamm wurde hygienisch stabilisiert und dann als Direktdünger auf die Felder gebracht, nicht mehr stattfinden soll, weil halt auch die Düngeeffizienz, gerade was den Phosphor anging, eher fragwürdig war, aber eben auch das Schadstoffthema sehr prominent war und zu immer, ich sag mal, größerer Besorgnis führte, so dass man dann im Prinzip in diese Richtung technische Phosphorrückgewinnung geschaut hat. Da gab es, ich glaube, 2005 die erste größere Förderinitiative seitens dem Forschungsministerium und dem Umweltministerium. Die lief bis 2011, wo letztendlich, ich sag mal, der technologische Grundstein und das Basiswissen für die technische P-Rückgewinnung gelegt wurde. Und meiner Meinung nach hätte man da schon anfangen müssen, eigentlich in die großtechnische Umsetzung zu gehen. Ich sag mal, für kleinteilige Anlagen auf den Kläranlagen, wo man geringe Mengen Phosphor zurückgewinnen kann, wurde das hier und da implementiert, aber nicht um den Phosphor zurückzugewinnen, sondern um Betriebsprobleme zu lösen, die halt mit sogenannten Strovit-Inkrustrationen einherkamen, was mit dem Kläranlagendesign sozusagen damals zu tun hatte.
Vielleicht nochmal für die nicht so kundigen Zuhörenden. Klärschlamm ist ja das Endprodukt aus dem, was im Grunde in der Abwasserentsorgung entsteht. Und dieser Klärschlamm enthält nennenswerte Mengen an Phosphor.
Genau. Also im Abwasserbehandlungsprozess will man ja die Wasserphase, also das Abwasser in möglichst sauberes Wasser, was die Umwelt nicht mehr gefährdet, transformieren. Und ein Teil der, ich sag mal, Schadstoffe, meistens ist es ja Stickstoff, auch wieder ein essentieller Nährstoff.
Nitrat wird, im Grunde.
Beziehungsweise eben auch Lachgas, klimawirksames Gas, was man auch nicht unbedingt in großen Mengen freisetzen sollte, aber eben auch in elementaren Stickstoff in die Atmosphäre wieder überführt. Aber das Gros der Schadstoffe, die mit dem Abwasser in die Kläranlagen kommen, wird halt aus der Wasserphase in die sogenannte Schlammphase überführt. Und die nennt sich dann, wenn sie die Kläranlage verlässt, Klärschlamm. Und Klärschlamm ist, wenn man so will, ein Nebenprodukt oder Abprodukt der Abwasserbehandlung.
Ja. Und der andere Zwischenschritt, der vielleicht gar nicht so bewusst ist vielen, dieser Klärschlamm, der wird als Dünger benutzt. Also das heißt, eigentlich weltweit, glaube ich, oder zumindest wie ich es verstanden habe, ist das eigentlich gang und gäbe, dass dieser Klärschlamm auf die Felder gegeben wird, weil er eben so nahrhaft ist und Dünger ist. Das soll aber jetzt eben nicht mehr gemacht werden oder soll weniger gemacht werden.
Genau, also ich nenne das die traditionelle Route und das hat auch alles gut funktioniert, als es noch keine, ich sag mal, Chemie und schmutzige Industrieproduktion weltweit gab. Da spricht dann nichts dagegen, dass ich die Nährstoffe, die ich sozusagen ausscheide, natürlich hygienisiert, auch wieder in die Umwelt, zum Beispiel als Düngesubstrat zurückführe. Das ist dann sozusagen die traditionelle Kreislaufwirtschaft für Nährstoffe, wurde Jahrtausende letztendlich praktiziert und war bis, ich würde mal sagen, bis zu Beginn der Industrialisierung sicher, wobei es zu Beginn der Industrialisierung noch keine Kläranlagen gab. Ja. Okay. Die Tradition oder die Technik haben wir ja auch erst seit knapp 100 Jahren. Ja, im Zuge der Industrialisierung und dann eben auch der Vermischung häuslicher Abwässer mit industriellen Abwässern, beziehungsweise dann eben auch im Zuge des, ich sag mal, Städtewachstums, Vermischung mit Oberflächenabflüssen, die auch allerlei Schadstoffe enthalten, habe ich dann ein Abwasser generiert, was natürlich überhaupt nicht mehr definierbar ist und eben Schadstoffe mal weniger und eben auch zu höheren Frachten bzw. Konzentrationen enthalten kann. Das heißt auch, der Klärschlamm ist mehr oder weniger gar nicht definierbar. Also ich habe kein Produkt in dem Sinne, dessen Qualität ich mehr oder weniger gezielt herstellen kann, sondern die Klärschlammqualität hängt auch ganz stark von der Abwasserqualität ab, die ich überhaupt nicht beeinflussen kann. Und dann eben auch von der Anlagentechnik der Kläranlage, also welche Reinigungsstufen betreibe ich, wie ist die Anlage designt und so weiter. Beziehungsweise auch das Kanalsystem, habe ich ein Trennsystem oder ein Mischsystem. Das hat natürlich auch einen großen Einfluss auf die Abwasser- und dann letztendlich Klärschlammqualität.
Okay, aber die Grundidee ist jetzt dann, glaube ich, das ist dann verständlich zu sagen, wir müssen im Grunde den Klärschlamm aufbereiten oder wir müssen da rein. Und der Gedanke von Ihnen oder von Easy Mining ist, über ein Verfahren jetzt speziell den Phosphor rauszuholen aus dem Klärschlamm.
Unter anderem wichtig finde ich auch, wenn wir uns dann irgendwann auf den Pfad der Kreislaufwirtschaft, der wirklichen Kreislaufwirtschaft und nicht nur der sogenannten Abfallwirtschaft begeben, kann ich natürlich nicht nur den Phosphor aus der, ich nenne es mal Abfallmatrix, genannt Klärschlamm oder Klärschlammasche, wie in unserem Fall als Ausgangssubstrat fokussieren. Ich muss natürlich auch eine sinnvolle und saubere Verwendung für den Rest der Matrix, sprich über 90% davon, auch im Blick haben. Also normalerweise haben wir im Klärschlamm, wenn sozusagen die Kläranlagen noch eine anaerobe Faulung betreiben, kann man schon so im Bereich von 4% Phosphor im Klärschlamm bezogen auf die Trockenmasse ausgehen. Bei ungefolgten Klärschlämmen liegen wir dann eher so im Bereich von 2%, also im Prinzip der Hälfte. So, und das kommt auch nicht von ungefähr, dass der Gesetzgeber in der novellierten Fassung der Klärschlammverordnung von 2017 diese 2%-Marke auch so ein bisschen als, ich nenne es mal, Schwellenwert definiert hat. Wenn der überschritten ist, dann muss ich halt eine gezielte P-Rückgewinnung durchführen. Und so wie es momentan aussieht, das hat auch stark mit der Schadstoffproblematik auf der einen Seite zu tun, zum anderen natürlich auch mit der Flächenverfügbarkeit und der Konkurrenz verschiedener Abfallströme, sei es Gülle, wie nennt sich das auf Deutsch, Digestates, Gärreste. Okay, mittlerweile bin ich im Englischen schneller als im Deutschen. Genau. Als auch eben dem Klärschlamm, die mehr oder weniger um eine gewisse Agrarfläche konkurrieren. Gülle natürlich mit dem größten Anteil und noch hat Zentraleuropa eigentlich auch ein riesiges Gülleproblem. Auch Nitratbelastung in den Grundwasserleitern oder Oberflächengewässern als eine Folge davon.
Klassisches Wasserthema.
Genau. Ja. So dass letztendlich davon auszugehen ist, dass es immer schwieriger auch für, selbst wenn es gute Klärschlämme gäbe, für die Flächen zu finden in Zukunft. Das hat natürlich auch mit der Populationsdichte zu tun. Man sieht das auch, wenn man sich Europa anguckt und dann die Klärschlammentsorgungsrouten gemäß Eurostat anschaut, natürlich die Länder mit den höchsten Populationsdichten und geringsten Territorien haben natürlich auch einen höheren Anteil an Klärschlammentsorgungsrouten, die halt nicht direkt auf die Fläche führen. Meistens wird der Klärschlamm dann verbrannt oder, wie es heutzutage heißt, thermisch verwertet. So, und das kann man zum einen in sogenannten Klärschlammverbrennungs- oder Monoverbrennungsanlagen tun. Das heißt, da wird dann ausschließlich Klärschlamm verbrannt mit dem positiven Nebeneffekt, dass ich die organischen Schadstoffe zerstöre, im Prinzip in eine nutzbare Energie umsetze und gleichzeitig die mineralischen Bestandteile aufkonzentriere. Der einzige Knackpunkt hier ist, dass ich neben dem Phosphor auch die Schwermetalle aufkonzentriere. Das heißt, die Asche sollte möglichst nicht direkt auf den Acker geworfen werden. Ja. Ist also untauglich als Düngemittel.
Also wird verbrannt im Grunde und verbrannt. Die Reste, die entstehen, ist eben
ist ein mineralisches, Phosphor, mineralisches Konzentrat.
Und genau. Auch leider diese anderen Stoffe, die
eben Schadstoffe und eben auch die Fellsalzkationen, also Eisen-Aluminiumsalze, werden ja vornehmlich im Klärprozess eingesetzt, um Phosphor zu eliminieren, wobei ich mit dem Wort eliminieren nicht wirklich glücklich bin, weil der Phosphor wird ja nicht wirklich vernichtet oder eliminiert im Sinne des Verschwindens,
sondern verändert.
Sondern er wird herausgezogen aus der Wasserphase und letztendlich in die Klärschlammphase überführt als Fällungsprodukt. Also im Englischen nennt sich das dann Removal und das finde ich dann so ein bisschen passender in dem Kontext.
Ja, die, wenn man sich den Grundgedanken anhört, ist das ja alles sehr, sehr, sehr schlüssig. Also sozusagen, Sie haben es jetzt auch schon gesagt, im Grunde seit 2005 oder noch weiter vorher sind die Überlegungen da. Also kennt man die Grundproblematik. Man ist aber technisch noch nicht, sagen wir mal, noch nicht so richtig eingeschwungen, glaube ich. Sie haben das gerade so gesagt, es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Und Sie haben sich ja auf eine Methode versteift, wie man das idealerweise macht. Vielleicht können Sie das nochmal kurz beschreiben oder können Sie beschreiben, was da die Unterschiede sind?
Genau, also bei den technischen P-Rückgewinnungsoptionen muss man erstmal unterscheiden zwischen denen aus dem Nassschlamm oder aus der Wasserphase. Das wird dann meistens auf den Kläranlagen, also eher dezentral erledigt, mit bescheidenen Rückgewinnungsraten und auch sehr bescheidenen Mengen an Phosphor, die da zurückgewinnbar sind. Also da reden wir dann von ein paar Tonnen pro Jahr im schlimmsten Fall, bis maximal circa auf den Phosphor gerechnet so um die 1000 Tonnen pro Anlage und Jahr. Ist jetzt nicht wirklich viel. Wobei das dann schon wieder auf das Endprodukt, das sogenannte Strovit, bezogen ist. Also dann 12% davon sind dann der Phosphor. Das wären also um die 100 bis, nennen wir es mal, 150 Kilo Phosphor. Also das ist angesichts der Größenordnung von 100.000 Tonnen Phosphor, die wir allein in Deutschland jedes Jahr als in Form von mineralischen Düngemitteln ausbringen, verschwindend gering. Die andere Route ist dann im Prinzip die direkte Klärschlammausbringung, die mittlerweile aber doch mehr und mehr in Verruf gerät, aus den genannten Gründen Schadstoffbelastung, sehr fragwürdige Düngewirksamkeit. Allein schon die Logik oder beziehungsweise erklärt sich mir überhaupt nicht, wie ich Millionen, wenn nicht gar Milliarden europaweit in die Abwasserbehandlung investiere, letztendlich die Schadstoffe, die ich eigentlich nicht in die Umwelt zurückgeben möchte, von der Wasserphase in die Klärschlammphase überführe und dann als solche wieder auf den Acker schmeiße. Also das entbehrt jeglicher Logik, beziehungsweise ist eigentlich mit gesundem Menschenverstand nicht wirklich vereinbar. Mhm. So, und dann kann ich sozusagen außerhalb von den Kläranlagen nachgeschaltet sozusagen oder downstream im Englischen genannt die thermische Route beschreiten. Da hat sich im Prinzip ja schon die Verbrennung letztendlich als die Hauptroute abgezeichnet. So, und wenn ich halt P-Rückgewinnung machen möchte, dann muss es im Prinzip auch die Monoverbrennung sein, also die exklusive Verbrennung, um eben nicht den Phosphor dann zu verdünnen, sondern ganz im Gegenteil, in der Asche dann aufzukonzentrieren. So, und die Aschemengen kann ich dann auch nochmal aus verschiedenen Verbrennungsanlagen zu einer Aufbereitungsanlage bündeln, was dann auch Vorteile wie sogenannte Economy of Scale, also geringere spezifische Kosten, weil ich halt größere Volumina, genau, Skaleneffekte behandeln kann. Und dann überhaupt erst marktrelevante Mengen auch zusammenbringe, beziehungsweise da ja auch Asche nicht gleich Asche ist, da auch die Möglichkeit habe, nochmal zu homogenisieren, was dann wieder für einen stabilen Prozessablauf nicht unwesentlich sein kann. Mhm. So, und je nach Verfahren, also bei unserem gewinnen wir ein sauberes Calciumphosphat aus der Klärschlammasche nach einem Säureaufschluss und auch nochmal separat Eisen-3-Chlorid, was dann von den Kläranlagen wieder als Fellmittel eingesetzt werden kann. Gerade letztes Jahr war ja auch eine sogenannte Fellmittelknappheit spürbar, die unter anderem auch durch die kriegsbedingten Sanktionen generiert wurde.
Das lag daran, dass eben weniger Energie zur Verfügung war und um Fellmittel und andere Produkte herzustellen, brauchte man das
genau,
Gas.
Genau, also zum einen waren die Energiepreise, beziehungsweise auch zum Beispiel, das ist dann ganz spannend, wenn man sich dann die verschiedenen Wertschöpfungsketten anguckt, Kaliumimporte aus Belarus sanktioniert. So, und Kalium kommt dann meistens als Kaliumchlorid. Wird dann in der chemischen Industrie mit Schwefelsäure zu Kaliumsulfat. So, und dabei entsteht dann Salzsäure. Und die Salzsäure brauche ich wiederum, um dann mit dem Eisen, meistens in Form von Magnetit oder auch zum Beispiel Einsatz von Schrott, dann das Eisen-3-Chlorid herzustellen. Mhm. So, und diese Route war halt auch deutlich reduziert und dadurch waren eben auch weniger Mengen an Fellmitteln verfügbar. Also so viel auch nochmal zu den Importabhängigkeiten, die man jetzt gar nicht so auf den ersten Blick sieht, sondern dann tatsächlich erst spürt, wenn es einen dann kalt erwischt.
Wir haben im Moment so ein bisschen Entwarnung in der Branche, habe ich den Eindruck, was das Fellmittelthema betraf. Also es war im Winter tatsächlich höchste Alarmstufe überall, weil man dachte, wenn die ausgehen, dann wird es Schwierigkeiten geben in der Abwasseraufbereitung. Scheint bislang einigermaßen gelöst zu sein, aber auch nicht nachhaltig, so wie ich es verstanden habe. Wenn Sie das, also Sie beschreiben ja im Grunde jetzt ein Verfahren, was relativ aufwendig ist und es scheint ja nur zwei oder drei verschiedene Verfahren zu geben, die dort eine Rolle spielen. Jetzt muss man halt, glaube ich, auch mit beachten, dass es ja gleichzeitig auch das Thema der Klärschlammverbrennung gibt, also bis 2029 soll ja auch im Grunde der Klärschlamm an sich verbrannt werden. Gibt es genügend Verbrennungsanlagen dazu? Also es gibt ja zu der Monoverbrennung auch noch diese Ukraine-Problematik der Mitverbrennung. Ne?
Also gerade durch den Krieg nochmal getriggert, wurde natürlich letztendlich ein Rückschritt, muss man schon fast sagen. Die Kohlekraftwerke wurden wieder hochgefahren. Und Kohlekraftwerke waren halt auch eine wichtige Säule der Klärschlammentsorgung. Ja,
die verbrennen eben den Klärschlamm mit.
Genau. So, und die haben gerade letztes Jahr im Prinzip den Klärschlammmarkt deutlich durchgerüttelt. Sprich, die Preise sind gefallen. Ja. Natürlich auf Kosten oder zu Lasten der Umwelt. Und
und auch auf Kosten des Marktes, oder?
Und auf Kosten des Marktes.
Denn jetzt ist es sich nicht mehr lohnt, jetzt Verbrennungsanlagen
genau.
zu bauen.
Also gerade diejenigen, die jetzt neue Monoverbrennungsanlagen gebaut haben oder sozusagen schon investiert haben, die waren wieder die Dummen. Weil sozusagen auch mit höheren Entsorgungskosten kalkuliert wurde. Die aber von den Kohlekraftwerken letztendlich unterboten wurden und ja, da Mitnahmeeffekte gerade in dem Sektor generiert haben, aber letztendlich die gesellschaftlichen Kosten nochmal deutlich erhöht haben.
Ist ja ein Problem, ne? Weil wenn man sagt, 2029 soll man sowohl die Verbrennung als auch die Rückgewinnung schaffen, dann ist natürlich schlecht, wenn sich jetzt, sagen wir, 23, wir nehmen im September auf, 4 Jahre vorher, bis 29, 6 Jahre vorher, es sich nicht lohnt, eine Verbrennungsanlage aufzubauen.
Genau, also da haben wir halt auch das Problem, dass so eine Anlage ja nicht von heute auf morgen errichtet und in Betrieb genommen werden kann, sondern ja im Prinzip 5 bis 7 Jahre schon ins Land gehen, bis ich sozusagen von der Planung in die Kapazitätsbereitstellung komme. So, und da wird es jetzt für viele Projekte schon sehr knapp, um überhaupt 29 sozusagen ready to go zu sein. Und das gleiche Spiel haben wir dann natürlich auch im nächsten Schritt bei den P-Rückgewinnungsanlagen, die ja letztendlich jetzt auch schon zumindest großtechnisch einmal gebaut und betrieben sein sollten, damit ich dann sozusagen in den nächsten Jahren auch nochmal replizieren kann, sprich noch weitere Anlagen bauen kann, um dann 2029 die Kapazitäten in Deutschland zur Verfügung zu haben, die ich brauche, um mit der eigenen Verordnung konform zu gehen.
Gibt es denn eigentlich, also in Deutschland oder ich glaube in Europa, gibt es Phosphorrückgewinnungsanlagen, die stehen, die funktionieren? Frage ich mal ganz, ganz doof in den Raum rein.
Also stehende Anlagen gibt es tatsächlich. Laufende Anlagen derzeit keine, also zumindest was den Ascherbereich angeht.
Ja.
Was verschiedene Gründe hat, aber das zeigt halt auch, ich muss halt mit deutlichem Vorlauf im Prinzip anfangen, um dann zum Stichtag überhaupt bereit zu sein.
Ja, klar. Ich muss ja mal starten dann jetzt, ja, um auch ein Lehrgeld zu bezahlen. Dann.
Genau. So, und man hat meiner Meinung nach das letzte Jahrzehnt eigentlich auch vergeudet, indem man das Rad neu erfunden hat. Also es gab jede Menge Forschungsprojekte, aber so gut wie kein Umsetzungsprojekt. Obwohl, ich meine, das ist jetzt kein Hexenwerk, was da letztendlich technisch umgesetzt werden muss. Und die Grundprinzipien waren auch schon vor 10 Jahren bekannt. Es hätten sich halt nur damals schon mutige Leute zusammentun sollen, um im Prinzip da selbst ohne Subventionen oder Fördermittel was Eigenes auf die Beine zu stellen.
Mutige Leute, also wir haben ja eigentlich ein klares politisches Ziel. Wir haben ja eine Bundesregierung gehabt, die die Pflichten eingeführt hat, also das Datum 2029 steht. Und auf europäischer Ebene glaube ich auch, ne? Oder wird jetzt zumindest in der Abwasserrahmenrichtlinie wird diskutiert, sagen wir es mal so. Stimmt, das ist noch ein sehr offenes Thema, aber es ist drin im Entwurf. Das alles wird aber aus Ihrer Sicht nicht reichen, ne? Also Ziele alleine bringen uns noch nicht dahin.
Also Ziele alleine sind definitiv nicht ausreichend, aber es ist natürlich erstmal gut, überhaupt ein Ziel zu definieren und dann vor Augen zu haben. Dann sehe ich die Situation aber auch so, also politische Leitplanken sind immer gut, um etwas zu initiieren. Aber die Akteure in den betroffenen Sektoren müssen im Prinzip die Initiative dann letztendlich an sich reißen und in die Umsetzung gehen. Die Politik kann natürlich Anreizprogramme auflegen, wobei ich jetzt gar nicht so sehr auf die Technologieförderung selber schaue, sondern eher, und da hätte dann auch der Bund sein Schäuflein dazu tun können, den Anlagenbetreibern, die jetzt im Prinzip in das Investitionsrisiko gehen, obwohl die Verordnung ja noch nicht mal in Kraft oder nicht in die Umsetzung gelangt ist, das passiert ja erst 2029. Ich muss aber Anlagen vorher schon erproben und replizieren. Das heißt, in den kommenden 5-6 Jahren müssen im Prinzip auch schon Klärschlammaschen bereitstehen, um diese Prototypen bzw. Startanlagen mit Asche zu versorgen, dass die betrieben werden können, dass man eben auch daraus lernt. Keine Technologie ist perfekt von Anfang an, also man hat auch immer einen gewissen Optimierungszeitraum, bevor man dann sozusagen von der Demonstrationsanlage in den Stand der Technik übergehen kann und dann vielleicht sogar den globalen Markt erobern kann. Aber dazu brauche ich halt Asche. Wenn ich keine Asche habe, dann habe ich auch keine Anlage.
Hm,
und das ist halt momentan noch so ein bisschen der Knackpunkt, weil bis 29 ist es ja auch legal, Aschen zu deponieren, was ja die am wenigsten nachhaltige Variante im Klärschlammmanagement darstellt. So, und die ist momentan noch viel zu günstig. So, hier könnte man zum Beispiel über ein Steuerungsinstrument wie, dass die jetzt schon oder noch deponieren, im Prinzip auch schon Rücklagen bilden müssten. Sprich, schon dafür irgendwo in einem Fonds einzahlen, um dann später diese Aschen auch zurückholen zu können. Und damit könnte man im Prinzip ein sogenanntes Level Playing Field schaffen zwischen denen, die Asche nach wie vor deponieren wollen und denen, die aber schon sozusagen in weiser Voraussicht, dass Europa letztendlich sowieso gar keine andere Wahl hat, als Ressourcenrückgewinnung im großen Stil umzusetzen, jetzt in Vorleistung gehen.
Das wäre ja im Grunde ein Steuerungsinstrument, nur um auch über diese Klippe hinweg zu helfen, die Sie gerade beschrieben haben, die ja auch, glaube ich, wenn ich es verstehe, größtenteils durch den Russlandkrieg auch entstanden ist ein bisschen. Also diese
genau.
Verbrennungsproblematik, die eben dazu führt, dass die Anlagen sich nicht mehr rechnen, die dann wiederum einen Rattenschwanz hinter sich ziehen, dass keiner Phosphorrückgewinnung macht. Also ja, eigentlich ein Umstand, den jetzt keiner, auch nicht die jetzige Politik, zu verschulden hat, sondern man muss jetzt einfach irgendwie reagieren darauf, oder?
Genau. Also der Kriegsausbruch war natürlich ein Rückschritt in vielen Bereichen, nicht nur menschlich, gesellschaftlich, sondern eben auch, was gewisse politische Bestrebungen anging, die in Richtung Kreislaufwirtschaft führen sollten. Da gilt es jetzt im Prinzip von der Politik auch möglichst nachhaltig und vor allem, gerade wenn es um Investitionen geht, verlässlich Signale und Akzente zu setzen. Mhm. Also es nützt uns ja auch nichts, wenn wir jetzt unsere Anlage bauen, mehr oder weniger die ganzen Kalkulationen mit einem Inkrafttreten oder Enforcement ab 2029 rechnen und dann diese oder die nächste Regierung dann entscheidet, ach nö, ach, wir warten mal noch 10 Jahre, passt gerade nicht. Ja, das ist dann wieder eine verlorene Dekade, die Sache ja auch nicht günstiger macht und vor allem die kommenden Generationen noch teurer zu stehen kommt. Also das ist halt auch so schade, dass das momentan in der Politik noch nicht so begriffen wurde, dass der Euro, den ich heute nicht in Zukunft investiere, mich in Zukunft 3 Euro kosten wird oder mehr.
Wie bei so manchen anderen Themen auch, die wir schon im
Rahmen Nachhaltigkeit besprochen haben. Das Bildungswesen liegt mir auch sehr am Herzen, aber wenn wir da jetzt abschweifen, ich glaube, dann
ja, das heute ist nicht einfach, zum Ende. Ja. Das ist also auch, aber auch bei den Umweltthemen und dafür zähle ich das ein bisschen auch, also weil die Kreislaufwirtschaft ja wirklich ein Weg dazu ist, ist es ja in vielen Ecken so, dass kurzfristig ein Problem auftaucht, aber es eigentlich schon klar ist, wo die Reise hingehen muss. Lieber Herr Kabbe, ich wünsche Ihnen da ganz viel Erfolg dabei. Ich habe auch, wir haben das Thema auch hier in die Agenda reingesetzt und wollten mal eine Folge machen, um auch dafür zu werben, wie wichtig es ist und dass man vielleicht sich überlegen sollte, wie man über diese Klippen hinwegkommt. Sodass man doch auch zum Ziel kommt 2029. Ich habe eine Abschlussfrage, die ich jedem stelle bei mir in Glasklar. Wenn Sie eine Frage hätten, die Sie die nächsten 12 Monate gerne glasklar beantwortet hätten, welche wäre das? Muss nicht mit Phosphor zu tun haben, aber kann es natürlich.
Wird es Deutschland schaffen, von einer Kreislaufwirtschaft, die noch eine Abfallwirtschaft ist, tatsächlich in die sogenannte Circular Economy zu kommen?
Was wir ja eigentlich wollen, ne? Ich höre immer an allen Ecken und Enden Circular Economy. Ja. Herr Kabbe, hat mir großen Spaß gemacht. Wenn es Fragen gibt und Hörer und Hörerinnen, die auf den Geschmack gekommen sind, auch die sich vielleicht politisch damit befassen, gerne melden bei uns oder auch bei Christian Kabbe direkt, der Experte dafür ist. Wir sind im engen Austausch hier bei Gelsenwasser mit Easy Mining und dann können wir sicherlich versuchen, das Thema ein Stück weit weiter nach vorne zu treiben. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Ja, gerne. Ich danke auch.
Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.